Führung des Evangeliums, wie Markus es für uns aufgeschrieben hat. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das erste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das erste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das zweite ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift, durch das wir bitten, dass der Herr heute zu uns sprechen möge, ist genommen aus der Geschichte des Evangeliums, als ein Schriftgelehrter zu Jesus kam und ihn nach den Geboten fragte. Und die Kernfrage da ist: Was ist das erste Gebot unter all den Geboten? Was ist das erste Gebot unter all den Geboten? Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, ich wollte mal wieder, wie ich es ja selten tue, aber gerne tue, ein wenig enger an euch rankommen. Erlaubt mir das zu versuchen, von hier euch darzulegen. Meine Beine werden immer ein wenig wackeliger und eines Tages kann ich es nicht mehr tun. Aber vielleicht komme ich heute noch durch. Was ist das erste Gebot? Drei Gedankengänge möchte ich euch vortragen und in die möchte ich euch einladen. Es fängt damit an, dass die Frage, wie sie im Urtext steht und wie wir sie heute im Evangelium gelesen haben, ist: Was ist das erste Gebot? Ich weiß nicht, warum die Übersetzer, die Englischen, aber auch die Deutschen, sich immer die Freiheit nehmen, an den Sachen so ein wenig rumzufummeln und rumzuwurschteln, denn in den deutschen Bibeln steht das ja meist etwas anders. Da steht meist: Was ist das höchste Gebot? Oder: Was ist das vornehmste Gebot? Dann ist das in so einen Superlativ hineingestellt, dass man nicht mehr viel erwartet. Der Urtext sagt aber klar und deutlich: Was ist das erste Gebot? Und wenn man sagt: Was ist das erste Gebot? Dann wartet man drauf, da kommt vielleicht noch ein zweites. Und das kommt hier. Und das zweite Gebot dann ist auch Liebe. Aber das erste Gebot: Liebe deinen Gott. Und das wird ein wenig ausgeführt. Das zweite Gebot: Und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Für mich, nur so nebenbei, hängt da viel dran. Denn ich habe den Verdacht, dass in vielem unserer Feiern und unserer Gottesdienste, besonders in diesem Lande, wir die Sachen ein wenig umdrehen. Da wird gefeiert, da wollen wir Fellowship haben, da wollen wir Communion haben, da wollen wir Freundschaft haben, da wollen wir Liebe haben. und denken, dass darin Gott ist oder kommt. Und in der Schrift ist das eine Konsequenz. Das ist nicht der Anfang. Da steht, das erste Gebot ist, liebe deinen Gott. Wo sind die Gemeinden, frage ich mich oft, in denen Menschen hingeführt werden zu ihrem Gott? In einer Sonderschulklasse, in der ich war, so vor einem halben Jahr, wurde mal die Frage gestellt, was ist so für euch die Kirche? Ja, die waren so nett und das ist die Gemeinschaft, das ist die Liebe und das ist eine Familie. Keiner hat was gesagt vom Leib Christi und vom Volk Gottes. Das ist nur so ein Einführungsgedanke. Nehmt ihn mit und überlegt ihn euch, ob wir wirklich da schon angekommen sind. Der Hauptgedanke in dieser Passage wird von Markus eben so formuliert. Und nun gebe ich euch meine Übersetzung. Das erste Gebot ist, so hat Markus das dem Jesus in den Mund gelegt, wenn er es nicht so gehört hat. Das erste Gebot ist, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Geist und mit deinem ganzen Körper. Das ist nicht so wörtlich da, aber ich komme darauf zurück. Gott hat uns zuerst geliebt und geboten, so haben die Alten es verstanden, ihn wieder zu lieben. Mensch, wie macht man das? Und da wurde uns dann gesagt, egal wie, ihr lebt in so vielen verschiedenen Aspekten und Weisen, liebt doch Gott so, wie ihr es am besten könnt, überall in allem und tief drinnen. Und fangt an, Gott zu lieben mit dem Herzen. Nun frage ich euch, ist das Lieben mit dem Herzen eure Sache? Braucht es ja nicht zu sein, da sind drei andere Möglichkeiten noch. Aber überlegt es mal, das sind doch Menschen, die mit dem Herzen lieben, immer zuerst. Vielleicht ihr ja auch, zumindest zu einem Stück. Die emotional lieben, die mit Gefühl lieben. Liebe ist nicht Liebe, wenn nicht mein ganzes Herz hineinkommt. Ich denke an meinen Vater, als ich Abitur machte und die Abiturrede hielt, da saß er und weinte wie ein kleiner Junge. Hinterher natürlich, so als 20-Jähriger, habe ich ihm Vorschrift gemacht, Vater, wie kannst du? Ach, mein Junge, sagte er, das wirst du mal verstehen, was ich heute gefühlt habe. Heute weiß ich, was er gefühlt hat. Eben durch den Krieg durchgekommen. Ein Mann mit 8-jähriger Volksschulausbildung hat es gesehen, dass ein Junge Abitur gemacht hat und nun weiterkommt. Da war mein ganzes Fühlen drin, mit dem er mich umfasst hat. Oder, dies ist ein Stück, wo ich ein zweites Beispiel geben kann. Meine verstorbene Frau war Pastorin, als wir uns kennenlernten und ich sie fragte, ob wir heiraten sollten, habe ich ihr gleich gesagt, du, aber du musst vorsichtig sein mit mir, denn irgendwo bin ich von der Berufung in diesen Dienst hinein so in Anspruch genommen. Ich kann dir vielleicht im Fühlen und im Sentimentalen nicht all das geben, was du haben möchtest. Und da sagt mir doch das Weib ins Gesicht, in dieser deiner Liebe zu deinem Gott ist meine Liebe geborgen. Fühlt ihr im Lieben? Fühlt ihr im Lieben zu eurem Gott? Seid ihr verliebt in Gott? Und könnt ihr dann andere auch so lieben? Nun, wenn das nicht so eure Sache ist, dann lasst uns das zweite Stück hier ansehen. Liebe Gott mit deiner ganzen Seele. Nun, die Seele ist ja wohl nicht, was die alten Griechen immer gesagt haben, so ein flatterndes Ding, das, wenn das Leben zu Ende kommt, das flattert dann so in den Himmel. Das ist eine griechische Philosophie. Das ist nicht der Schatz der Heiligen Schrift. Wer bin ich in meiner Seele? Ihr könnt mich hin und her wenden. Ich komme nicht davon weg. Ich habe eine deutsche Seele. Ich bin gegründet in meinem Land, selbst wenn ich hier jetzt schon über ein halbes Jahrhundert gelebt habe. Und immer wieder sagt jemand zu mir, ah, das kommt, weil du ja Deutscher bist. Ich war mal zu einer Konferenz in Deutschland über Ausländer. Und da habe ich denen dann gesagt, an der Konferenz, ihr macht ja einen Fehler, ihr könnt euch nie einigen, weil ihr die immer noch Ausländer nennt. In Amerika, wo ich lebe, da sagt keiner Foreigner zu mir. Die sagen nur Foreigner, wenn sie ein wenig sich ärgern und sagen, that's a damn German Foreigner. Sonst bin ich der Neueinkommende, der zuletzt Gekommene und werde willkommen geheißen. Ich sage, ihr müsst eure Sprache ändern. Ja, die Seele ist etwas anderes als das Gefühl, ist es nicht. Und doch ist es da ganz tief drinnen. Das, was mich zusammenhält in den weltlichen Kategorien, in die ich hineingegründet bin. Das ist noch ein bisschen mehr von meiner Seele, was ich erzählen könnte, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Hineingegründet. Ich will euch ein Beispiel geben. Als meine Tochter Teenager war, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, oft abends, haben wir auf der Couch gesessen, Fernsehen angemacht, Händchen gehalten, auch einander mal ab und an einen Kuss gegeben. Und ich habe sie hineingezogen in meine Welt. Und ihre Seele und meine Seele noch heute klingen gleich. Klingen gleich. Mutter hat das manchmal nicht verstanden. Was macht ihr da bloß, ihr beiden? Ja, das setzt sich doch auch dazu. Nein, nein, jemand muss ja die Wäsche machen und so weiter. Nicht? Die hat dann was anderes gemacht. Aber wir haben das verstanden. Und das Mädchen hat mir mal ein ganz tolles Gedicht darüber geschrieben. Später, das hängt im Rahmen an der Wand bei mir. Mein Papa und ich, wir sind Soulmates. Liebt ihr mit der Seele dieses Einswerden, im gegründet werden, wo wir stehen in diesem Leben? Könnt ihr Gott so lieben? Aus dem heraus, was die Seele euch so eingibt, liebt ihr einander mit Leib und Seele? Und wenn das auch noch nicht geht, dann lasst uns zu Nummer 3 gehen. Nummer 3 ist so ein bisschen das Problem. Denn das wird hin und her übersetzt, viel übersetzt. Es bedeutet ursprünglich, die Dianoia, die Kraft, die uns zusammenhält, wobei wir etwas denken können mit unserem Verstand, wobei wir einen Begriff haben von der Sache. Gott hat uns geliebt im Begriffe geben und bittet uns, ihn zu leben in anständigen, würdigen Begriffen. Begriff, Verstand, Vermögen, Gemüt. An sich ist es der Geist. Denn ob du lebst mit deinem Herzen und lebst mit deiner Seele, da ist doch auch das andere, das Geistige. Ich meine nicht das Geistliche, sondern das Geistige, das zu verstehen versucht und das Namen gibt liebt ihr Gott, indem ihr ihm neue Namen gibt? Die Psalmen sind voll davon. Du bist meine Burg, du bist mein Fels, du bist mein dies und bist mein anderes. Wer ist uns unser Gott? Wer ist uns unser Gott? Das muss mal ab und an begriffen werden und gesagt werden. Ich weiß, das letzte Geheimnis, was für mich das ist, was wir Gott nennen, kann ich nicht benennen. Da habe ich keine Worte für. Da stehe ich in stillem Staunen und bete an. Ja, und so lebe ich, in stillem Staunen anbetend. Und doch kommen dann Leute und sagen, na, was machst du da nun? Erzähl uns mal und definier das mal und besprich das mal. Und ganz zaghaft sagt man dann das und gibt Namen. Lieben wir, indem wir was sagen? Lieben wir, indem wir Namen geben? In einer meiner Gemeinden auf dem Lande in Iowa hatte ich ein tolles Freundespaar und mein Freund ist jung gestorben. Und als wir ihn beerdigt hatten, habe ich seine Frau gefragt. Ich sage, Mensch, was hat dich eigentlich so an dem Erwin gehalten? Oh, da will ich dir sagen. Da war nicht ein Tag in unserer Ehe, wo er nicht zu mir gesagt hat, ich hab dich lieb. Halten wir uns daran nicht fest, an den Worten? Und wenn dann jemand zu uns sagt, na, Taten sind wichtiger, ich brauche das nicht zu sagen. Hungern wir nicht nach dem Wort? Geben wir das Wort? Geben wir das Wort unserem Gott, mein Gott, du bist für mich. Können wir dann auch sagen zu den anderen, oh, Frau, du bist für mich, Mann, du bist für mich, Kind, du bist für mich. Und wenn das noch nicht mal euer Lieben ist, vielleicht ist es dann doch das Vierte. Das Vierte sind die Kräfte. Ischios. Wir haben im Deutschen für die Krankheit das Wort Ischias, Sciatica. Das ist das, die Kräfte. Und das meint die Kräfte des Leibes. Lieben mit dem ganzen Leibe. Gott will nicht nur lieben, indem er uns also ganz ideell ansieht, sondern konkret. Und Gott möchte auch konkret im Leibe zurückgeliebt werden. Vielleicht ist das eure Stärke. Beweisen, tun. Vielleicht lebt ihr mit jemandem und kennt jemanden, der euch oft mal sagen will, ich bin schottischer Abstammung und wir machen nicht viel Worte, ich tue das nur. Ja, vielleicht geht es euch wie mir. Ich nehme das Tun ja gerne an, aber ich höre es auch gerne, wenn einer mal sagt, Mensch, ich hab dich lieb. Für manche von uns ist das wichtig. Für manche andere auch, dann dürfen wir es noch sagen, ich hab dich lieb, hab dich lieb. Und das ist eine Liebe, die herausfließt aus der Liebe, die Gott uns geschenkt hat, mit der wir ihn wieder lieben dürfen und dann passiert alles andere. Überlegt mal, welches ist die Form der Liebe, die euch am ersten kommt, die euch am genehmsten ist. Verpasst nicht euren Gott damit zu lieben. Er lehrt euch dann, wie ihr einander lieb haben könnt. Letzter Gedanke. Das zweite Gebot, so wird uns gesagt, sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nun gibt es viele moderne psychologische Schlauermeier, die dann sagen, nun mach mal überall das Schluss und lerne dich selber zu lieben. Und dann haben sie tolle Programme, dass du lernen kannst, dich selber zu lieben. Vielleicht ist das doch ein wenig eine Entschuldigung. Wieder ziehe ich die Väter der Kirche vor, und meistens waren es Väter, nicht Mütter, die da gesagt haben, dich selber lieben, guck dich mal an. Tust du das nicht sowieso? Ob du das richtig machst oder falsch machst, bist du nicht sowieso immer darauf aus, erstmal Nummer eins zu befriedigen? Ist das nicht unsere Natur, uns selber zu lieben? Und tun wir das nicht manchmal mit solcher Intensität, dass wir für uns selber sorgen, dass wir alles andere beiseite lassen? So, sagt nun die Schrift und Jesus, mit derselben Intensität, mit der du alles andere wegschmeißt und auf dich selber aufpasst, sollst du nun mich lieben und auch die anderen. Wie dich selbst, wie dich selbst. Liebe Brüder und Schwestern, ihr wisst, ich bin groß geworden als ein typischer Protestant. Und für uns war der Hauptbegriff immer Glaube, 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 Bekenntnis, Bekenntnis, Bekenntnis. Ich bin erst spät im Leben hineingerutscht in das Gebiet, das wir die Spiritualität nennen, wo wir sagen, Mensch, wir müssen das ja eigentlich auch lernen. Wir können es ja nicht nur im Kopf lernen, sondern wir müssen es einüben. Wie lernt man es? Den Glauben einzuüben. Ich habe meinen Teenage-Sohn mal mitgenommen zu einem Retreat mit Katholiken. Und hinterher sagt er, Papa, die Katholiken haben recht. Ich sage, was sagen die denn? Die sagen, umarmen und küssen ist gut. Er hat was gemerkt. Er hat was gemerkt, was um ihn. Wenn alles gesagt und getan ist, dann ist dieses Lieben in all seinen Bedeutungen, ja doch das Herz der Sache, was wir erbitten, erwünschen, erfahren haben und weitergeben möchten, worin wir gut werden möchten. Oh, ihr Lieben, lasst uns weiter lieben. Der Name des Herrn sei gepriesen. Amen.